Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserer Sendung «Aufrichtig und einfühlsam miteinander reden». Eine Sendung mit der Suna Yamaner. Suna Yamaner hat sich seit Jahren darauf spezialisiert, über das Thema zu reden. Sie gibt Kurs über gewaltfreie Kommunikation. Und wie das soll vor sich gehen, was man darunter versteht, wird sie jetzt uns heute in diesem Interview erzählen. Grüezi, Frau Yamaner.
Grüezi, Frau Bühler.
Ja, Frau Yamaner, viele Leute kennen Sie ja gar noch nicht. Könnten Sie sich vielleicht zuerst vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gern. Also zuerst auch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass ich über ein Thema da reden mit der Frau Bühler, wo mich seit 20 Jahren sehr berührt und auch beschäftigt. Ich bin halb Schweizerin, halb Türkin, darum der Name, und Konflikt- und Kommunikationsberaterin und habe seit 20 Jahren zusammen mit der Regula Langemann Firma Metapuls in Tann, Rüti im Zürcher Oberland. Und wie Sie gesagt haben, Frau Bühler, bieten wir Seminare an im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema und haben ein kleines Kurszentrum auch in Italien.
Genau, und das Wort gewaltfreie Kommunikation, das ist ja nicht einfach plötzlich entstanden, sondern das kommt wirklich von einer, sagen wir, von einer Gründungsperson her. Könnt ihr uns ein bisschen erklären, was das ist?
Ja, gern. Also, wenn man natürlich das Wort Gewalt und gewaltfreie Kommunikation hört, höre ich viel, dass die Leute sagen, aber wir reden doch nicht gewaltvoll, aber die Macht von der Sprache, dass die Art, wie wir miteinander reden, uns kann beglücken, aber auch uns kann verletzen. Dem hat ein Marshall Rosenberg, ein Amerikaner, ein klinischer Psychologe, mehr Aufmerksamkeit gegeben und das Konzept entwickelt. Also, wie können wir reden miteinander, damit Verständigung möglich wird, ohne einander zu verletzen oder abzuwerten? Das war so seine Leistung gewesen.
Genau, und das Ziel dann von dieser Kommunikation, was möchte man auf längere Sicht erreichen?
Also eigentlich will man eine Beziehung so anbringen, so gestalten, dass, wenn es Konflikte gibt, dass sogenannte Win-Win-Lösungen möglich sind. Also dass man keine Verlierer produziert, wenn man miteinander diskutieren oder etwas ausjassen miteinander, sondern dass wir auf Augenhöhe gehen und versuchen, das Bedürfnis von allen Beteiligten zu berücksichtigen. Das ist eigentlich eine nachhaltige Konfliktlösung, weil jedes Mal, wenn wir eine Lösung miteinander auf dieser Basis finden, entsteht auch mehr Vertrauen auf der Beziehungsebene.
Gibt es jetzt Gebiete, wo die gewaltfreie Kommunikation besonders wichtig ist?
Ja, eigentlich können Sie es überall einsetzen, wo es schwierig wird in den Gesprächen. Also, das ist überall dort eigentlich einsetzbar, wo die Leute unterschiedliche Vorstellungen von Lösungen haben, unterschiedliche Interessen oder auch Bedürfnisse, wo es vielleicht schwierig ist oder auch heikel, um miteinander zu reden. Das ist natürlich in der Familie, das ist aber auch in der Teamkommunikation, bei der Arbeit oder in der Führung. Wir haben aber auch sehr viele Kunden, die das für Beratungs-Kundengespräche einsetzen, aber auch im interkulturellen Kontext, in sozialen Berufen oder auch politische Diskussionen.
Wenn jetzt jemand diese Methode anwendet, kann man sagen, dass diese Menschen dann weniger Konflikte haben miteinander?
Also Konflikte sind ja nicht per se etwas Negatives. Sie entstehen eigentlich immer, wenn man unterschiedliche Interessen hat. Aber sie gehen, glaube ich, ganz anders damit um. Es ist wichtig, Konflikte nicht zu vermeiden, sondern wirklich konstruktiv anzugehen. Dann kann es auch zu einer Bereicherung, zu einer Entwicklung beitragen. Die gewaltfreie Kommunikation ermöglicht eine Art einen kultivierten Umgang mit Differenz. Also, dass wir können unsere Anliegen anbringen, ohne dass es auf Kosten vom anderen muss gehen. Das ist eigentlich der Gewinn von dieser Kommunikation.
Und gibt es dann Fehler, die man immer wieder macht in der Kommunikation, ja, wo man sagen kann, das erschwert einfach jedes Mal die Kommunikation?
Ja, also da gibt es natürlich eine ganze Anzahl von Sachen, wo die Verständigung erschweren. Also nur schon mal aufzuhören, zu interpretieren oder zu pauschalisieren, zu generalisieren. Also so Sätze wie, du sagst immer, du tust nie, das ist ungerecht, das ist typisch Mann, typisch Frau und so weiter. Das sind eigentlich, das ist einmal eine sehr, würde ich sagen, erschwerende Situation, wo das kreiert, wenn man mit jemandem diskutiert. Dann aber auch Schuldzuweisungen, die man macht, statt dass man sagt, was man möchte vom anderen. Oder dass man vergessen hat, einander zu bitten oder Danke zu sagen, sondern eigentlich nur Erwartungen und Forderungen eigentlich in den Raum stellt. Das sind so Klassiker, würde ich sagen, in einer Beziehung oder auch in einer Arbeitssituation, wo vielleicht die Leute gestresst sind und unter Druck sind und vergessen, die einfachen menschlichen Signale eigentlich in ihrer Kommunikation wirklich zu berücksichtigen.
Ich habe mir auch überlegt, ein paar Beispiele von Vorwürfen. Ich denke, also ich mache selber die Erfahrung, wenn man Vorwürfe macht oder einen Vorwurf überkommt, dann reagiert man ja meistens oder eigentlich immer schlecht. Und ich habe da ein paar Beispiele, die ich immer wieder gehört habe, zum Beispiel. Ich habe dir doch schon x-mal gesagt, dass ich das nicht gern habe. Warum kochst du immer wieder das Gleiche? Oder du hast doch das mir versprochen. Warum haltest du es jetzt nicht ein? Oder warum hast du mir nicht angerufen? Oder du hast es schon wieder vergessen? Ja. Was bewirkt denn das im anderen?
Ja, also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber ich würde sagen, diese Form von Kritik oder Vorwurf bewirkt in der Regel eine Abwehrhaltung. Also je nach Situation wird dann jemand vielleicht in einen offenen Gegenvorwurf hineingehen und vielleicht sagen, du bist das letzte Mal auch zu spät gekommen oder du vergisst auch mal ein paar Sachen oder Essen, das geht dich gar nicht an, ich esse so viel, ich will und so weiter. Oder man fängt dann an, sich rechtfertigen, ja, ich kann auch nichts dafür, das Tram ist zu spät gekommen und so weiter. Also, dass man sich dann rechtfertigt oder sich zurückzieht, oder? Also, sich quasi geschlagen gibt und sich, sich unterwirft, weil man einfach Angst hat vor den Konsequenzen. Man will den anderen nicht verlieren. Man will keine Ressentiments haben und tut dann einfach ein bisschen beigeben. Aber das belastet natürlich die Beziehung.
Sie haben ja gesagt, Sie machen Kurs, Sie erklären, wie die gewaltfreie Kommunikation vor sich geht. Und meine Frage ist, was bewirkt das bei den Kursteilnehmern? Kommen Sie da Feedbacks über, was mit den Leuten passiert, nachdem Sie die Methode angewendet haben?
Ja, also es ist erstaunlich, was da passieren kann. Wir haben das auch untersuchen lassen von der Uni Zürich. Wir haben Teilnehmer, Teilnehmerinnen von unseren Kurs vorher, nachher haben wir evaluiert. Und man kann eigentlich feststellen, dass alle ihr Konfliktverhalten wesentlich haben können verbessern. Also sechs, dass sie mehr sagen, was sie wollen. Es gibt Leute, die eher zurückhaltend sind und wenig sagen, was sie wollen. Dafür sehr auf andere eingehen und dann kommt immer das eigene zu kurz. Oder sechs, dass es Leute sind, die eigentlich sich gewohnt sind, sich gut durchzusetzen, aber in diesem Kurs gelernt haben, mehr Rücksicht eben auch auf Bedürfnisse von den anderen zu nehmen. Und erstaunlicherweise ist das schon nach 2 Tagen, ist das eigentlich möglich. Also das heisst, dass man das eigene Konfliktverhalten ein bisschen anschaut in so einem Seminar und vielleicht ein paar Muster bei sich entdeckt, die vielleicht nicht so konstruktiv sind und die durch andere Strategien ersetzt. Das ist eigentlich, was in diesen Kursen stattfindet. Und letztendlich sagen mir Leute, meine Beziehungen sind besser geworden. Wir haben mehr Vertrauen zueinander. Wir haben gelernt, einander besser zuzuhören. Oder ich habe mehr Mut geschöpft, Sachen anzusprechen, wo für mich wichtig sind. Ohne, dass es gerade muss eskalieren muss. Sondern, dass es eine Begegnung gibt und dass man Strategien findet, wo alle wieder zufrieden sein können.
Sie haben gesagt, Sie geben die Kurse schon seit 20 Jahren und
ja.
Genau, in den letzten Jahren sind ja die neuen Technologien immer mehr aufgekommen, wie zum Beispiel Smartphone, wo man ja auch miteinander kommuniziert, aber man sieht sich nicht, eben durch das Telefon, man redet vielleicht kürzer oder leisliger, man ist im Tram, man redet überall. Tun sich dann Ihre Kurse und Ihre Tipps wegen dem ändern oder gehen Sie in eine andere Richtung?
Also ich glaube, gewisse Grundsätze bleiben in der Kommunikation immer gleich. Aber mit den sozialen Medien, mit der neuen Technologie ist das gesprochene oder das geschriebene Wort viel bedeutungsvoller geworden. Wenn ich jemandem vis-à-vis bin, habe ich immer noch eine Chance über die Mimik und über das Gesicht, über den Blick, über die Gestik auch Informationen überzukommen oder zu transformieren. Und in diesen Medien ist man wirklich auf das Wort, auf Präzision eigentlich vom Wort angewiesen und die Stimme. Das setzt einfach voraus, dass man sich auch ein bisschen mit der Kommunikation beschäftigt und das auch als Präzisionsinstrument versucht, sich anzueignen. Und darum gibt es immer mehr Leute, die natürlich auch aus beruflichen Gründen zu uns kommen und sagen, es passieren so viele Missverständnisse, auch schon im schriftlichen Verkehr, mit E-Mail und so weiter. Und es ist ganz schwierig, das dann auch zu holen, wenn man nicht einmal das andere kennt, nicht einmal ein Vis-à-vis hat, wo man sieht, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Typ, oder wo ein Lächeln vielleicht etwas könnte abschwächen, wo im schriftlichen Verkehr gar nicht sichtbar ist. Aber wenn Sie gerade von Smartphone reden, das ist natürlich immer das Beispiel, wenn ich mit Eltern zu tun habe, mit Jugendlichen oder jungen, erwachsenen Kind, wo natürlich ständig auf ihrem Smartphone rumtöckeln und überhaupt keine Zeit mehr sich nehmen fürs Gespräch am Esstisch oder wo auch immer. Und das solche Beispiel tun wir natürlich auch in den Kursen dann anschauen.
Gut, wir wollen jetzt ein Stück Musik hören. Wir können jetzt das überdenken. Wir kommen nachher zu weiteren Themen. Ja, wir sind wieder zurück in unserer Sendung «Aufrichtig und einfühlsam miteinander reden» mit der Suna Yamaner. Ja, wir kommen jetzt zu einem weiteren Punkt, nämlich zu dem Wort Empathie. Das ist ein Wort, das man heute immer wieder braucht. Was verstehen Sie unter dem Wort und was hat das mit der gewaltfreien Kommunikation zu tun?
Empathie ist die Fähigkeit, sich in ein anderes Wesen einzufühlen, in einen anderen Menschen einzufühlen, die Perspektive vom anderen eigentlich wahrzunehmen, unabhängig davon, ob ich mit dem, was ich dort antreffe, in jedem Punkt einverstanden bin. Ohne zu bewerten, einfach das Erleben vom anderen Menschen eigentlich einfühlend aufzunehmen. Und das ist eine Fähigkeit, die ich denke, das ist ein Geschenk von der Evolution oder von der Schöpfung, wo jeder eigentlich mitbekommen hat, aber wo nicht unbedingt gefördert worden ist, sei es in der Erziehung oder in der Schule oder überhaupt in der gegenwärtigen Kultur, in denen wir sind. Und Empathie ist eigentlich das, was den Frieden auch zwischen Menschen kann sicherstellen, weil wenn ich mitfühlen kann mit dem anderen, dann weiss ich auch, was dem anderen wehtun kann oder was der andere braucht. Und mit dieser Fähigkeit kommt man viel schneller auch zu einer Konfliktlösung.
Ja, jetzt möchten wir mal ein paar konkrete Beispiele zeigen. Also wie man zum Beispiel eine Aussage kann gut sagen mit eben gewaltfreier Kommunikation und eben auch falsch. Also so dass die gleiche Aussage eigentlich oder das Gleiche, was man möchte sagen, zwei völlig verschiedene Auswirkungen hat.
Ja, also machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich komme zum Beispiel heim und sehe, dass mein Partner oder meine Partnerin Ferien gebucht hat, ohne mit mir jetzt nochmal Rücksprache zu nehmen. Ich kann natürlich dann sagen, du machst eigentlich was du willst, oder? Das geht doch nicht, du bist ein Egoist. Oder ich kann sagen, du, ich habe gesehen, du hast die Ferien schon gebucht. Ich hätte da gern wollen, einbezogen werden. Können wir zusammensitzen und schauen, wie wir das jetzt handhaben im nächsten Sommer. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie ich nicht einen Vorwurf mache, sondern sage, was passiert ist, sage, wie es mir geht, sage, was mir wichtig ist und was ich jetzt möchte. Das sind eigentlich die vier Schritte von der gewaltfreien Kommunikation.
Oh, und bei all dem noch ruhig bleiben, oder? Ich meine, weil, wenn man das natürlich sagt in einem verärgerten Ton, dann bringt es wahrscheinlich auch nicht das, was es sollte, oder?
Ja, also ich glaube, wenn ich eben sage, wie es mir geht und was mir wichtig ist, dann beruhige ich mich auch selber. Das ist der Rosenberg, redet da von der Selbstempathie. Also wenn ich die Fähigkeit habe, auch mir ein bisschen Einfühlung zu geben, dann hat das den Effekt, dass ich auch selber ruhiger werde. Wenn ich aber merke, dass ich so wütig bin, dass ich das gar nicht anbringe, dann ist es vielleicht wichtig, dass ich zuerst ein bisschen mit mir rede und mir selber ein bisschen ein Gehör schenke und mir überlege, wieso rege ich mich eigentlich so auf? Ja klar, ich möchte einbezogen sein. Es ist vielleicht auch nicht das erste Mal passiert. Ich möchte wirklich, dass wir zu einer Abmachung kommen. Also eine Form von Vorbereitung eigentlich. Und nachher, wenn man miteinander redet, dass man dann viel klarer kann ausdrücken kann, was Anliegen vom Jeweiligen ist. Also das, was spontan kommt, ist nicht immer das Beste. Und darum schadet es gar nichts, wenn wir ein bisschen langsamer werden und uns auch eine Chance geben, etwas Neues auszuprobieren.
Das war ein gutes Beispiel jetzt mit der Ferienbuchung. Hätten Sie noch ein anderes Beispiel in einer anderen Richtung?
Ich kann vielleicht das Beispiel aus dem Geschäftsleben nehmen. Es kommt zum Beispiel ein Teammitglied und zu einem anderen und sagt, du, ich habe da eine Homepage von einer anderen Organisation gesehen, die ich viel besser finde als die, die wir haben. Wie versteht das in der Regel jemand, der die Homepage konzipiert hat? Also in der Regel hören die Leute, ich bin nicht up-to-date, ich habe das nicht so gut gemacht, andere machen es viel besser. Und der Effekt ist nachher, dass die das rechtfertigen, dass das viel zu teuer ist oder dass sie das auch schon überlegt haben, aber aus diesen und diesen Gründen abgelehnt. Und dann kommen wir in endlose Diskussionen. Das ist so eine Standardsituation in der Zusammenarbeit. Und wenn Sie jetzt die gewaltfreie Kommunikation würden anwenden, dann würden Sie wieder anfangen mit einer Beobachtung, ohne zu bewerten, ohne zu sagen, was besser und was schlechter ist. Zum Beispiel, ich habe die Homepage von deren und deren Organisation gesehen und dort habe ich die Möglichkeit gesehen, zum Beispiel die Produkte, die wir haben, gerade direkt können zu bestellen. Und ich erhoffe mir einfach, wenn wir so eine Möglichkeit hätten, dass das uns unterstützen würde in unseren Verkaufsbemühungen. Und darum möchte ich dich bitten, wärst du bereit, mit mir einmal die Sachen anzuschauen und vielleicht zu prüfen, ob das für uns auch anwendbar wäre. Und Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, Frau Bühler, dass dann Türen aufgehen, oder? Und dass man sagt, ja klar, oder? Weil ich nicht mehr die Kritik höre von dem, was ich gemacht habe, sondern jetzt habe ich ein Vis-à-vis, das eigentlich will mit mir kooperieren und mich auch in meinem Beitrag unterstützen und inspirieren.
Ja, es hat schon ganz anders gestöhnt, muss ich schon sagen. Also beim ersten wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen übertupft gewesen.
Genau. Und ein weiteres Beispiel, das vielleicht spannend kann sein, ist, wie gehen wir um mit Vorurteilen, oder, die wir haben, aufgrund von vergangenen Erfahrungen oder aufgrund von Sachen, die wir lesen. Ich hatte eine Sozialarbeiterin in der Beratung und die hat mir gesagt, Suna, ich habe da eine türkisch sprechende Migrantin, die kommt mit ihrem Kopftuch zu mir in die Beratung und die sagt mir jedes Mal, wenn sie kommt, du mir Wohnung finden. Und ich erkläre ihr dann, dass das nicht meine Aufgabe ist, sondern dass ich für die Integration schaue, mit Kind in der Schule und so weiter, aber ihr nicht eine Wohnung kann finden. Und sie lächelt nicht, geht und kommt zum nächsten Termin und sagt mir genau das Gleiche. Suna, sind die Frauen schlecht gebildet oder kommen die nicht raus oder was ist mit denen los, oder? Und ich habe ihr dann gesagt, versuch die Frau jetzt einmal ernst zu nehmen. Die hat nämlich ein Bedürfnis. Hinter dem unmöglichsten Verhalten ist ein Mensch, der sich versucht, Bedürfnisse zu erfüllen, einfach auf dem bestmöglichen Weg für sie. Und dann haben wir zusammen überlegt, was könnte die davon haben, dass sie mir eine Frage stellt, wo ich zum Vornherein kann sagen, da kann ich ihnen nicht helfen. Und dann ist die Frau selber drauf gekommen und hat gesagt, ja, die will gar keine neue Wohnung. Er hat gesagt, ja, genau. Und wieso fragt sie dann trotzdem? Und dann haben wir weiter überlegt und sind drauf gekommen, ja, vielleicht wette der Mann eine andere Wohnung, aber sie nicht. Und mit dem hat sie wie ein Alibi und sagt, schau, ich kann go fragen und die kann mir auch nicht helfen. Und dann hat sie prompt bei der nächsten Sitzung, die sie mit ihr hatte, hat sie sie gefragt, hat sie gesagt, gell, sie, eigentlich ist es nicht so wichtig für sie, eine neue Wohnung zu haben. Ist das so? Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, mein Mann will seine Mutter aus der Türkei in die Schweiz bringen und wir haben einfach heu nicht auf der gleichen Bühne und solange ich die kleine Wohnung habe, kann die Mutter eben nicht kommen. Und mein Mann sagt mir immer, du musst etwas machen, du musst die Wohnung finden. Und ich sage ihm dann, schau, ich sage es der Sozialarbeiterin jedes Mal, wenn wir ein Gespräch haben. Und so kann sie eigentlich ihr Gesicht wahren, kann ihm sagen, was sie macht und gleichzeitig ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. Das ist jetzt vielleicht eine Strategie, die wir nicht würden machen in einer partnerschaftlichen Kultur, wo man sich vielleicht offen kann sagen, was man will und was man nicht will. Aber für so eine, in so einer Kultur ist das eine ganz gängige Strategie, wie man sich kann durchsetzen, ohne in offenen Widerstand zu gehen. Und aufgrund von dieser Erklärung hat dann die Sozialarbeiterin ganz neue Ebenen können finden und auch ihre Arbeit besser können dann einbringen. Und sie haben dann schmunzeln und einfach das Ritual gehabt. Am Anfang haben sie eine Wohnung für mich gefunden und die Sozialarbeiterin hat lächelnd und gesagt, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Und das ist einfach die Eröffnung von diesen sehr konstruktiven Gesprächen, die nachher gefolgt sind.
Also das Beispiel lernt ja auch, dass hinter gewissen Sätzen sich etwas anderes verbergen kann.
Komplett etwas anderes, ja. Und wieso tut jetzt jemand sich so ausdrücken? Ich glaube, das ist einfach der Zeit, Sozialisation, Kultur. Oder wir lernen ja diese Strategien eigentlich von unseren Eltern oder in der Schule oder einfach überall, wo wir arbeiten oder wo wir organisiert sind. Und, aber die Bedürfnisse, die sind eigentlich bei allen Menschen ähnlich, universell.
Das würde also auch bedeuten, dass man bei Sätzen, die immer wieder vorkommen und man wird irgendwie stutzig, man versteht nicht, was die Person meint, tut es aber einfach gerade ab und denkt, ja, ist wieder das Gleiche, was sie sagt, dass man einmal würde nachfragen, ja, wie meinst du das eigentlich genau?
Genau. Also wenn wir würden die guten Gründe anfangen suchen, warum sich jemand so verhaltet. Also wenn wir würden jedem Menschen zu gut halten, dass er sich die Bedürfnisse erfüllen will. Oder? Jeder Mensch braucht Akzeptanz. Jeder Mensch möchte können Einfluss nehmen auf das, was ihn betrifft. Jeder Mensch braucht Wertschätzung, will einbezogen sein. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Austausch oder will sich können entwickeln. Ich glaube, das haben wir alle. Aber wie wir uns das erfüllen oder? Mit welchen Strategien und halt auch solche, die auf Kosten dann von anderen gehen können. Das ist eigentlich die Erziehung, die Kultur, was wir gelernt haben voneinander. Aber das kann man auch wieder umlernen. Und dort setzt eigentlich so ein Seminar an.
Ja, jetzt kommen wir mal zum Thema Nachbarschaft. Da gibt es ja auch immer wieder Streitigkeiten, Konflikte, zum Beispiel wegen Lärm oder wegen der Wäschküche oder Gerüche, die aus der Küche kommen, wo man sich jedes Mal aufregt. Genau. Wie sollen wir jetzt da verfahren?
Tja, also ich glaube, das Heikle an diesen Nachbarschaftskonflikten ist, dass wir an und für sich oft den Namen nicht ausgelesen haben, oder? Also wir werden einfach zusammengewürfelt in einem Block, in einem Quartier mit ganz unterschiedlichen Lebenshaltungen oder auch Lebensstil. Sehr oft auch unterschiedliche Alter, unterschiedliche Bedürfnisse. Und das Problem ist einfach, dass wir den Namen einschränken in unserer Lebensqualität. geht, wenn wir nicht Rücksicht nehmen aufeinander. Und es ist nicht so einfach zu sagen, ja, dann sucht er etwas anderes. Also sehr oft ist ja das auch mit einem riesigen Aufwand verbunden, finanziell und zeitlich. Und darum gibt es dann auch immer fürchterliche Streit, wo dann bis zu der Rechtsanwalt, also Verwaltung zuerst einmal gehen, dann eine Anwalt genommen werden, Gericht und so weiter. Ich glaube, eine Möglichkeit, die man immer kann probieren, bevor es so eskaliert, ist, wenn man die Menschen, die jetzt halt einen Lebensstil haben, den ich nicht habe, oder wo mich stört, dass ich die nicht verurteile, sondern dass ich versuche, das respektvoll anzusprechen. Also statt zu sagen, ich kann wegen dir nicht schlafen, so als Vorwurf, oder du machst immer Lärm, dass man einfach sagt, schauen Sie, gestern um 2 bin ich verwacht und habe Musik in ihrer Wohnung gehört und habe nachher Mühe gehabt zum Einschlafen und ich brauche meinen Schlaf. Ich bin müde am Morgen und brauche da auch ein bisschen ihre Rücksicht. Können wir etwas abmachen miteinander, oder? Also die Chance, dass ich gehört werde, ist viel grösser, als wenn ich einfach den Vorwurf mache. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und die Methode wird auch von den Verwaltungen natürlich eingesetzt, um vielleicht auch vermitteln manchmal zwischen den Mietern.
Ein anderes Thema, das heute immer wieder aktueller wird, weil die Menschen auch immer älter werden. Es gibt viele alte Menschen, die auch ihre Bedürfnisse haben. Es gibt aber dann auch Konflikte, zum Beispiel in den Altersheimen, dass jetzt die älteren Leute nicht zufrieden sind mit den Pflegenden, weil die Pflegenden sie nicht so behandelt, wie sie das wünschen. Aber auch umgekehrt von den Pflegenden, dass sie sagen, ja, die Person ist so mühsam. Mhm. Bei dieser Person gehe ich nicht gerne vorbei. Ich bin viel lieber bei den anderen, die halt angenehm ist und freundlich. Mhm. Gibt es da ein paar Tipps?
Was auch menschlich ist, ja. Also klar, also ich glaube, die Konstellation in einem Altersheim ist eigentlich noch speziell, weil die Menschen haben natürlich auch im Alter noch praktisch alle Bedürfnisse. Aber sie können sich nicht mehr alles, wie sie sich gewöhnt sind, eigentlich selber organisieren. Also wenn ich zum Beispiel im Bettlägerig bin und Pflegende hat das Fenster vergessen zuzumachen, ich kann nicht einfach aufstehen, das wieder selber zumachen. Und wenn sie es vergisst, erinnert sie mich daran, ja, dass ich abhängig bin. Oder von der Aufmerksamkeit und von der Fürsorge von anderen. Und das kann für einen älter werdenden Mensch wehtun. Oder das in dem Ausmaß auch immer wieder zu realisieren. Eigentlich erinnern mich immer die Pflegenden an all das, was ich selber nicht mehr machen kann. Und dass schon diese Konstellation verunmöglicht manchmal ist, dass ich dann auch dankbar sein kann für das, was die Leute machen. Und da ist es jetzt einfach sehr wichtig, dass die Pflegenden durch Schulung, aber durch das, dass man über so Situationen redet, lernen, das eben nicht persönlich zu nehmen und das Verständnis ein bisschen mehr zu entwickeln, dass man, wenn man dem den Vorwurf geht, jetzt haben sie schon wieder vergessen, das Fenster zuzumachen, dass ich in diesen Worten einfach höre, ich bin total frustriert, weil das alles Sachen sind, die ich selber nicht mehr kann. Und wenn ich sie so höre, dann kann ich eigentlich mich schützen und gleich freundlich mit diesen Menschen bleiben. Und ab und zu, wenn es ein bisschen Zeit gibt, vielleicht auch mal hinsitzen und sagen, gell, das ist besonders ärgerlich, wenn so Sachen passieren, weil das einfach Sachen sind, wo sie früher kaum einen Gedanken daran verschwendet hätten. Und heute kommt das so eine zentrale Bedeutung über für ihre Lebensqualität. Um so verständnisvolle Worte können auch bei den Bewohnenden versöhnlichere Haltung dann auch bewirken. Aber auch für Angehörige. Oft kommen die dann nur zu hören, über was alles nicht geht. Und dann haben sie das Gefühl, sie müssen jetzt überall da regeln und einschreiten und den Pflegenden sagen, was ihre Mutter oder ihre Vater alles vermisst. Stattdessen ist hinter dieser Klage, das Essen ist nicht gut und das Leben ist nicht gut und sie kommen nie, ist eigentlich nur, ich bin einfach traurig, weil ich weg von euch bin und weil ich ganz viel menschlichen Austausch vermisse, den wir miteinander eigentlich immer haben können pflegen. Und wenn man sie so hört, dann hat man vielleicht auch ein paar Worte vom Trost und kommt vielleicht auch eher am Kern vom Leiden und kratzt dem nicht so an der Oberfläche.
Ja, und oft gibt es doch auch Erwartungen voneinander. Also jetzt auch bei älteren Leuten, man erwartet, dass man so und so oft kommt, einem besuchen, dass man anruft und die Kinder machen das vielleicht nicht oder umgekehrt. Die Eltern, ja. Die Kinder haben Erwartungen an die Eltern, die sie nicht erfüllen. Sollen wir die Erwartungen aussprechen, oder?
Ja, also ich störe mich ein bisschen ab dem Wort Erwartungen. Niemand muss am anderen das Leben verschönern, oder? Also ich glaube, niemand ist dazu geboren, anderen alles zu ermöglichen. Wenn wir es machen, dann machen wir es, weil wir gern zum Wohl vom anderen wollen beitragen, aber nicht, weil wir müssen. Und sobald man Erwartungen in die Welt setzt, ist eigentlich die Freude schon ein bisschen draus. Also Erwartungen erfüllen ist so wie eine Pflichtübung, die man dann macht. Aber von Herzen geben, etwas aus Freude machen, das ist dann wie nicht mehr möglich. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir lernen, sowohl als Eltern, dass die Kinder nicht dazu geboren sind, so rauszukommen, wie wir sie wollen. Und es ist auch nicht so, dass Eltern, nur weil sie Eltern sind, für alles müssen anstehen, wo Kinder könnten brauchen, sondern dass es immer freiwillige Kooperation ist, dass es immer ein Miteinander ist, wo man allen Beteiligten Rechnung trägt. Also wenn jetzt Kinder zum Beispiel Konsumwünsche haben, die ich nicht erfüllen will, oder sie wollen in den Ausgang gehen, obwohl sie am nächsten Morgen wieder in die Schule müssen und so weiter, dann haben sie natürlich klar die Erwartung, dass ich das schlucke jetzt als Eltern, aber da habe ich überhaupt keine Lust drauf einzugehen, sondern mein Bedürfnis ist dann vielleicht meinen bestmöglichen Beitrag wirklich auch zu leisten, dass das Kind sich nichts verbaut, dass es alle Türen offen behalten, dass es schulisch folgen kann. Und dann nehme ich halt ab und zu auch einen Streit in Kauf. Oder? Weil das braucht es dann halt, um die paar Leitplanken zu heben, wo ich als wichtig erachte, dass jemand gesund bleibt und sich alle Chancen fürs Leben kann erhalten. Das ist eigentlich dann die Motivation. Aber nicht die Erwartung, dass sie mir glauben oder dass sie mir folgen oder dass sie machen, was ich sage. Das ist Verhandlungssache, würde ich sagen.
Gut, danke vielmals. Wir sind wieder zurück in unserem Interview mit der Suna Yamaner. Aufrichtig und einfühlsam miteinander reden. Ja, ich denke jetzt auch an die Arbeitswelt, Frau Yamaner. Ich habe das immer wieder erlebt. Ich war an verschiedensten Stellen. Ich habe es selber erlebt oder auch von anderen gehört, dass man ist da in seiner Arbeitswelt und man hat das Gefühl, man ist aufrichtig miteinander, ehrlich und dann plötzlich erfahrt man Sachen voneinander, man merkt, das wird hindurch geredet und man ist nicht ehrlich zueinander, man vertraut einander gar nicht. Gibt es da ein paar Regeln, wie man sich in der Arbeitswelt soll verhalten, damit die Arbeit auch wirklich schön ist und dass man einander gut versteht?
Ja, also ich glaube, in der Arbeitswelt ist einmal die erste Ebene, die ganz wichtig ist, ist immer die Führung. Also das heisst, die Leute, die wirklich Einfluss nehmen können auf die Kultur, die wir haben miteinander, auf die Art und Weise, wie wir umgehen miteinander, da braucht es einfach Leute, die gewisse Leitplanken setzen oder vielleicht auch schauen, dass gewisse Regeln auch eingehalten werden. Also zum Beispiel, wenn irgendein Konflikt passiert oder etwas passiert, wo ich nicht einverstanden bin, dass man nicht indirekt kommuniziert, sondern dass man direkt mit den Leuten kommuniziert. Ich mache einfach die Erfahrung, dass sich sehr viele Leute verfügbar machen für die indirekten Beschuldigungen oder eben das hinten. Und alle, die eigentlich immer ein offenes Ohr haben für Leute, die sich über andere beklagen, sind eigentlich nicht sehr hilfreich oder in einem vertrauensvollen Arbeitsklima, sondern es ist eigentlich die Aufgabe von allen, dann auch behilflich zu sein, dass die Kommunikation wieder direkt kann laufen. Also, dass man nicht, aber bestimmt sagt, schau, wenn du mir das erzählst, dann hilft das wahrscheinlich, dann verändert das wahrscheinlich wenig. Aber wenn du willst, können wir uns überlegen, wie du das der Person kannst direkt sagen. Oder, wenn das ganz schwierig ist, wie wir dich könnten unterstützen, dass das Gespräch wieder direkt kann laufen. Eigentlich ist es wichtig, dass wir jeden Mensch respektieren, auch in der Arbeit, so wie er ist. Also das heisst, jeder Mensch hat einen gewissen Schutz verdient, hat einen gewissen Grundrespekt verdient, unabhängig von Leistung. Also das heisst, wenn man mit der Leistung dann nicht mehr wirklich zufrieden ist, ist das wieder eine Führungsfrage. Also das heisst, dann ist es wichtig, dass man auch sich in Anstand und Respekt vielleicht von jemandem verabschiedet. Also, weil nicht jeder Job, nicht jede Person passt, jedes Team und so weiter, dass man das auch ehrlich miteinander anspricht und für Lösungen sucht. Aber, wichtig, denke mich, der respektvolle, Umgang und dass man jeder Mensch eigentlich mit seinen Verletzlichkeiten auch Rechnung trägt, auch in einer Teamsituation. Und wenn man das miteinander erreicht, dann kann jeder sicher sein, der dort drin arbeitet, dass wenn er oder sie einen Fehler macht, dass man sie darauf anspricht und ihnen auch eine Chance gibt, sich zu entwickeln und zu verbessern.
Also ist das heute allgemein, oder ich sage es nicht nur heute, wahrscheinlich auch früher eine Schwäche gewesen von den Menschen, dass sie nicht bereit sind, einander Sachen ehrlich ins Gesicht zu sagen, in einem netten Ton natürlich, ja. Dass man einfach gerade hindurch zuerst geht?
Ja, also es ist halt die, ich glaube, das ist Konfliktscheuheit, wo viele Leute haben, weil wir haben natürlich alle auch Verletzungen von Konflikten davon getragen, die uns vielleicht daran hindern, das Vertrauen noch zu haben, etwas wirklich auch direkt anzusprechen. Und es ist auch wichtig, dass wir lernen, uns auch zu schützen, oder? Also das heisst, es werden nicht alle positiv reagieren, wenn ich etwas anspreche, wo vielleicht heikel ist. Aber wichtig ist, dass wenn dann Vorwürfe kommen oder Schuldzuweisungen, dass ich hinter all diesen Worten lerne, wieder an die Gefühle und Bedürfnisse von diesen Menschen zu hören. Und das schützt mich vor Abwertungen oder vor ungerechtfertigter Kritik.
Sie machen ja sicher auch Kurs in den Firmen. Was sind so die Hauptprobleme, die Sie immer wieder hören in den Firmen?
Ja, also ich glaube, ein Grundthema ist Feedback geben. Also wie kann ich Rückmeldungen geben, die konstruktiv sind? Also das ist, glaube ich, eines von den Hauptthemen, die wir haben. Weil wenn ich keine Rückmeldungen mehr geben kann, dann haben wir auch keine Qualitätsverbesserungen mehr. Und dann gibt es auch eine Art ein Wildwuchs in einer Firma, die auch für alle zusammen dann nicht mehr gut ist, wenn es um Arbeitsplatzsicherung und so weiter geht. Also das ist eines von den Hauptthemen. Dann, was sicher auch ein grosses Thema ist, ist der Bereich Führung. Also wie kann man Menschen führen? Wie kann ich mich auch als Führungskraft bei Laune behalten, dass ich nicht aufgib, dass ich dranbleibe, dass ich den Langmut auch habe? Eigentlich muss man ja ein Menschenfreund sein oder eine Menschenfreundin, wenn man Menschen führt. Das ist gleich wie mit Erziehung und anderen Bereichen. Also wo man nicht nachtragend ist, wo man dranbleibt, wo man eine Chance gibt, wo man eine gewisse Ehrlichkeit pflegt, nicht der eine gegen den anderen ausspielt und solche Geschichten macht, sondern wo man versucht, jedem eine Chance zu geben, seinen bestmöglichen Beitrag zu leisten. Und das ist etwas, wo es Leute gibt, die das von Natur aus eigentlich sehr gut können. Und es gibt andere, die vielleicht selber Führungsstil erlebt haben, die eben anders gewesen sind und das auch wollen, noch anders lernen.
Jetzt hätten Sie uns noch ein paar allgemeine Kommunikationstipps, also wie man mit unseren Worten mehr Frieden ausstrahlen kann, statt dass man eben Konflikt und Gewalt ausstrahlt mit den eigenen Worten?
Ja, also ich glaube, wichtig ist, wenn wir etwas ansprechen, wo heikel ist oder wo man kritisieren will, dass man möglichst versucht, das nicht wertend zu machen. Also möglichst wertfrei zu beschreiben, wie wenn ich eine Kamera hätte auf meinen Schultern, die die Situation abfilmt und eigentlich nur beschreibt, was passiert ist. Oder das trägt schon ganz viel zur Konfliktlösung bei. Also statt dass ich zum Beispiel sage, du läutest mir nie an, oder dass ich sage, du, jetzt habe ich den letzten Monat haben wir überhaupt nicht geredet miteinander, oder? Also ich mag mich nicht erinnern, einen Austausch mit dir gehabt zu haben. Das ist einfach ohne Vorwurf und lässt dem anderen auch den Raum, um sich zu erklären oder was auch immer. Eine andere Geschichte ist, wir müssen lernen, unsere Gefühle auszudrücken, ohne dass wir den anderen beschuldigen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle mich nicht ernst genommen, dann ist das ein Vorwurf, oder? Aber wenn ich jetzt würde sagen, es mag mich, weil ich gern gehört worden wäre oder weil ich ernst genommen werden möchte, das ist ein riesen Unterschied. Im ersten Fall gebe ich dem anderen die Schuld für meine Gefühle und im zweiten Fall übernehme ich die Verantwortung für mein Wohlbefinden. Ich bin traurig, weil ich gern gehabt hätte und nicht, weil du nicht hast. Hä?
Ja.
Das ist auch, finde ich, ich bin traurig, weil ich und nicht, ich bin traurig, weil du. Also das ist zum Beispiel etwas, wo man sich auch kann, wie ein Sprachmuster, so ein bisschen eintrainieren, dass man wirklich die Verantwortung für seine Gefühle selber übernimmt. Weil sobald der andere sich schuldig fühlt für ihr Befinden, dann kommt wieder die Abwehr, der Gegenangriff, der Rückzug oder was auch immer. Aber ganz sicher nicht eine Verbindung, die man gerne wettet.
Gut, danke vielmals. Guten ja. Tag.
Ja, grüß dich, Frau Bühler. Ich hätte eine Frage an die Frau.
Mhm.
Und zwar geht es um das Ehepaar, um das junge Ehepaar mit einem 3-jährigen Kind, das unter mir zuwohnt. Und die haben ständig Streit miteinander. Die können einfach gar nicht mehr umgehen miteinander, oder? Und jetzt hat die Frau mir gesagt, ob sie mein Telefonnummer auch könnte haben und dann begehren würde Zeugen sein, ob sie mir dürfte angeben, weil sie will sich trennen vom Mann. Jetzt, ich bin jetzt hier nicht so ganz, ich weiss jetzt gar nicht, was ich machen muss, oder?
Darf ich noch fragen, wie Sie heissen?
Ich heisse Grossen.
Ja, Frau Grossen. Frau Grossen, die Situation, die geht offenbar schon länger.
Es könnte vielleicht einmal eskalieren, oder? Es war schon einmal so eine Situation gewesen. Dann war meine Tochter bei mir gewesen. Und dann sind wir dann nach einer Stunde runter und sie gerufen und haben gefragt, was eigentlich los ist, Stunden, oder? Und dann war aber noch vom Mann die Mutter da gewesen. Und die haben einfach Krach gehabt miteinander. Die sind einfach gar nicht ausgekommen miteinander. Und jetzt hat aber die junge Frau gesagt zu mir, sie haben geschaut für eine andere Wohnung, kann aber die Wohnung, wo sie jetzt drinnen ist, nicht künden, weil der Mann auch der Mietzins unterschrieben hat, also Ding unterschrieben hat, oder? Die Miete.
Darf ich vielleicht noch mal nachfragen, ob ich Sie richtig verstanden habe? Also auf der einen Seite sind Sie darauf angesprochen worden, ob Sie könnten bezeugen, was da läuft, weil die Frau sich wirklich befreien aus dieser Situation. Ja. Und das Zweite ist, Sie machen sich aber auch akut manchmal Sorgen oder haben Angst, dass es komplett könnte eskalieren, so wie das manchmal tönt.
Ich weiss nicht, es könnte mal. Zum Beispiel am letzten Sonntag zur Nacht bin ich um 10 Uhr verwacht. Das ist wieder zu und her gegangen hier über unten. Und am Montag am Morgen um 6 Uhr schon wieder. Und nachher habe ich mit dieser Frau geredet. Sie ist dann auch in die Wäschküche gekommen. Ich habe mit dieser Frau geredet. Da habe ich gesagt zu einer, du, was ist es? Wieso ist das so laut gegangen? Und dann hat sie mir das eben ausgeklagt, oder? Und hat gesagt, könntest du mir nicht dein Telefon-Handy-Nummer geben und dürfte ich den nicht als Zeugin angeben? Aber eigentlich, ich habe Angst vor ihm nachher, oder?
Ja, klar. Also, im Grunde genommen ist Angst ein ganz wichtiges Signal, oder? Wo Gefühle sind für mich so ein bisschen wie Vektoren, so wie eine Orientierungshilfe. Und wenn ich Angst habe, dann geht es ja eigentlich darum, wieder für Sicherheit zu sorgen. Und das ist etwas, ich als Einzelperson nicht kann. Oder? Also ich kann nicht dort runtergehen und für Sicherheit sorgen. Das ist wahrscheinlich das, was sie so ein bisschen hin und her reist im Moment, oder?
Ja, und dann habe ich gesagt, weisst, ich hätte schon lange auf der Verwaltung reklamiert wegen dem Lärmen, aber ich habe es aus Rücksicht von ihr nicht gemacht. Und dann hat sie zu mir gesagt, hättest du nur reklamiert, vielleicht könnte ich jetzt künden.
Du
bist mein Hin und Her gerissen.
Ja, klar. Also, wenn Sie jetzt überlegen, Frau Grossen, was könnte ich für die Sicherheit von dieser Familie und diesen zwei Personen am ehesten helfen?
Wenn Sie ausziehen können. Ich könnte höchstens im Blog fragen, ob andere Leute das auch hören, oder?
Dass Sie mal nicht
und
allein sind, oder?
Ob jemand bereit wäre, für sagen, wie das zu und her geht und so. Auf einem anderen Weg, wo ich 45 Jahre in diesem Block bin, noch nie in einer solchen Situation gesehen.
Mhm. Also das wäre ja mal ein erster Schritt, also dass man eine Art kleine Öffentlichkeit schafft und sich mit anderen vernetzt. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, für das haben wir auch die Polizei. Also das heisst, häusliche Gewalt ist leider Gottes ein Thema, wo es wichtig ist, dass auch Leute einschreiten. Das gibt dem Paar vielleicht auch eine Chance, um in einer anderen Richtung ihre Konflikte zu bewältigen. Also wenn sie die Polizei würden zum Beispiel einschalten, die tun nachher auch mit den Leuten wird nachher weitergeschafft, oder? Also das gibt sehr oft an ein Paar auch wieder eine Chance, ihre Gespräche auch wieder, ihre Kultur, ihre Streitkultur auch ein bisschen weiter zu entwickeln. Das wäre, also sobald Sie den Eindruck haben, jetzt könnte es wirklich gefährlich werden, das wäre für mich ein ganz wichtiges Signal, um wirklich Hilfe zu holen.
Ja, auf der einen Seite, oder? Wenn etwas passiert, mache ich mir alles gewissen, oder?
Genau.
Warum habe ich nichts gesagt?
Man ist eigentlich drin, hinein, ohne dass man es will, gell, Frau Grossen?
Ohne dass man es will,
Ich bin
so wichtig. Jahre in diesem Block, ja nie etwas mit jemandem, oder?
Genau. Und darum ist es wichtig, dass sie das nicht allein machen, sondern dass sie sich da auch Hilfe holen. Oder? Also einerseits vielleicht durch die Polizei, um sie auch zu schützen, oder?
Nein, das kann ich auch nicht. Die Polizei, sonst nachher, wenn der Frau rausgeht, wegen ihr ist sie gekommen, ob ist die Polizei gekommen oder so, das weiss man ja dann auch nicht. Und dann müsste ich dann vielleicht Angst haben für ihn, weil er jetzt zornig ist, oder?
Ja, also in der Regel, da gibt es ja viel Erfahrung, also in der Regel ist das nicht so, sondern sie verschrecken dann beide und realisieren, dass das, wie sie sich aufführen in dieser Wohnung, dass das einfach für alle zusammen nicht geht, oder?
Ja, aber was ich nicht kann verstehen, dass die Frau die Wohnung nicht kann künden, unter diesen Umständen.
Das ist etwas, wo ich natürlich jetzt nichts dazu sagen kann, Frau Grossen.
Gut, wir sollten weitermachen, Frau Grossen, Frau Jamaner. Ich danke für die Frage. Es ist eine Frage, die natürlich immer wieder vorkommt und in dem Sinne eine aktuelle Frage.
Leider. Ja.
Aber ich danke Ihnen vielmals, Frau Jamaner, auch für die Tipps jetzt zu dem Fall, aber überhaupt für die allgemeinen Tipps, wie man besser kann kommunizieren kann. Und vielleicht möchten Sie uns zum Schluss noch etwas sagen.
Ja, gern. Also herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich das auch können teilen mit Ihrer Hörerschaft. Und ich wünsche mir einfach, dass vielleicht die einzelnen Hörer oder Hörerinnen etwas aus dem raus für sich können fruchtbar machen. Im Sinn von, sich einmal am Tag etwas mit der Art, wie ich aufeinander zugehe, etwas kann erleichtern, verschönern oder auch ermöglichen. Also wenn das möglich ist nach so einer Stunde, dann bin ich mehr als zufrieden. Und ich wünsche allen zusammen friedliche Beziehungen und ganz viel Lebensqualität im Miteinander.
Danke vielmals, Frau Jamaner. Das wünschen wir Ihnen natürlich auch und viel Erfolg mit Ihren Kurs. Ich denke,
wenn jemand
auch etwas zu dem Thema möchte ich lesen, gewaltfreie Kommunikation, da gibt es ja. Können Sie uns gerade ein gutes Buch noch?
Ja, also ich würde das Buch von Marshall Rosenberg mal lesen, Gewaltfreie Kommunikation. Das ist eigentlich das Buch, wo ich immer noch das Beste finde, zu dem Thema, mit ganz vielen Beispielen, wie man kann mit Konflikten anders umgehen. Wir haben noch so 2 DVDs produziert für Leute, die nicht gerne lesen, aber die gerne etwas anschauen. Die kann man bei uns auf der Homepage bestellen, also unter www.metapuls.ch. Dort sehen Sie, wo die DVD und die verschiedenen anderen Bücher sind. Und wenn Sie sich interessieren, können Sie dort mehr Informationen haben.
Gut, danke vielmals.
Ist gern geschehen, Frau Müller.
Alles Gute.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Danke. Adieu, Frau Jamaner.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.